Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
So schlecht hat die Bundesregierung das gar nicht gemacht.
Bei all den Punkten, die uns dieses Jahr als ordnungspolitischer Schweinkram untergekommen sind, das wäre unter den Unionsparteien nicht anders gewesen.
Ich habe den Eindruck, viele Stadtwerke und Stromversorger freuen sich richtig auf die Stromrechnungspreisbremse. Deswegen ist das Bundeskartellamt schon auch auf dem Plan.
Als ich jetzt besser gefunden, wenn Deutschland in der zweiten Hälfte die Zeichen der Zeit erkannt hätte, gemerkt hätte, dass Spanien nicht mehr mitspielen will und dann einfach das Spiel verloren gegeben hätte gegen Costa Rica. Dann wären die Spanier mit uns raus und dann hätten sie wenigstens gesehen, wie das so ist, wenn man nur mit dem zweiten Anzug antritt.
Mit diesem kleinen Einblick ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin. In Berlin zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukapp und aus Freiburg Lars Feld. Schönen guten Morgen Ihnen beiden an diesem Sonntag, trotz des absolut unschönen Verlaufs bei der Fußball-WM.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Frau Müller, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein schwieriges Wochenende nach einem Absturz der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber wir schauen ja immer nach vorne in jeder Hinsicht. Und deswegen werden wir vor allen Dingen wirtschaftspolitische Themen heute diskutieren und versuchen, ein wenig Zuversicht in der Vorweihnachtszeit zu verbreiten.
Guten Morgen auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich weiß gar nicht, Lars, warum du von einem Absturz sprichst. Das ist doch eine eklatante Verbesserung der deutschen Nationalmannschaft. Wir sind bei der letzten WM 2018 Letzter in der Vorrunde geworden und wir haben uns jetzt auf den dritten Platz verbessert. Also von daher würde ich sagen, der Trend, der zeigt nach oben. Vielleicht werden wir beim nächsten Mal wieder Dritter in der Vorrunde. Da ja so viele Mannschaften teilnehmen nächstes Mal, ich glaube 48, bin ich ganz optimistisch, dass es kaum noch möglich sein wird, in der Vorrunde auszuscheiden nächstes Mal.
Herr Haukapp, so wie Sie reden, glaube ich langsam, dass Sie eine Politikerlaufbahn einschlagen sollten, so wie Sie die Dinge schönreden können.
Ja, das ist dieser Einsatz für Cannabis, ja. Also da merkt man dann schon, dass ich
vielleicht,
das irgendwann
vielleicht bewerbe ich mich hier mal für den Bezirksrat in meinem Stadtteil. Mal gucken.
Wir führen das in der Nachspielzeit am Ende noch aus, aber wir fangen natürlich mit den wirklich wichtigen Themen an. Zuerst ziehen wir heute Bilanz, ein Jahr Kabinett Scholz. Dann schauen wir auf die Gas- und Strompreisbremse, die nun endlich durch ist, aber auch schon nach dem Bundeskartellamt gerufen wird. Danach nehmen wir uns die neuen Inflationsdaten und den nächsten anstehenden EZB-Entscheid vor. Anschließend ein kurzer Blick auf die fragwürdige Terrorsatire aus dem Hause Böhmermann. Und dann schließen wir den Kreis mit der Fußball-WM und dem erneuten Scheitern der deutschen Nationalmannschaft. Also ein Jahr lang Kabinett Scholz. Am 8. Dezember vor einem Jahr schienen die zwei größten Herausforderungen noch die Überwindung der Pandemiefolgen und der Klimaschutz. Jetzt tobt ein Krieg vor der eigenen Haustür. Wir kämpfen mit einem gewaltigen Inflationsschock, haben einen akuten Energiemangel, schaufeln wieder Kohle, lassen Atomkraftwerke weiterlaufen. Und dann ist da auch noch China als zunehmendes Problem. Welche andere Regierungskonstellation hätte für diese Art von, ja, nennen wir es mal Multikrise, denn die besseren Tools gehabt?
Das ist eine schwierige Frage. Also wenn man eine Bilanz nach einem Jahr zieht, kann man ja sagen, da ist wie bei jeder Regierung Licht und Schatten. Und manches ist ja letztlich von außen auf diese Regierung eingeschlagen. Also die Inflationsentwicklung ist ein Problem für die gesamte Eurozone und da hat die EZB ja auch ein gerütteltes Maß an Mitverantwortung. Und der Ukraine-Krieg ist ja letztlich auch in einer gewissen Weise überraschend. Das durfte vor einem Jahr eigentlich intern keine Überraschung mehr sein, dass es zu einer solchen Auseinandersetzung kommen kann, weil die Vereinigten Staaten dann schon sehr stark angesichts der Truppenbewegungen Russlands gewarnt hatten. Aber das sind im Grunde zwei schwierige Entwicklungen, die krisenhafte Phänomene bedeuten oder ausgelöst haben in diesem Jahr, für die die Bundesregierung ja nichts kann. Und ich finde, dass ja verschiedene Teile der Bundesregierung doch ganz klar auch mit Veränderungen in ihren Vorstellungen, was getan werden sollte, reagiert haben. Es war sicherlich für die Grünen ein schwieriger Schritt, wenigstens dieser kurzfristigen Verlängerung der Atomkraftwerke zuzustimmen. sicher auch ein schwieriger Schritt, weiterhin und stärker auf Kohle zu setzen, auf Kohleverstromung zu setzen, wenn Gas nicht mehr in dem Maße zur Verfügung steht. Dass eine neue Bundesregierung in einem solchen Umfeld alles richtig macht, kann man nicht erwarten. Deswegen zuerst mal so diese besänftigenden Bemerkungen. Aber wir können natürlich vieles herauspicken, wo wir uns mehr wünschen würden. Also eine entschiedenere Unterstützung der Ukraine hätte man sich vorstellen können. Die Diskussion haben wir im ersten Halbjahr vor allen Dingen gehabt. Nicht so sehr im Hinblick auf die Sanktionen, sondern im Hinblick auf die militärische Unterstützung. Wir haben verschiedene Elemente, verschiedene Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt gesehen, bei denen man sich auch fragen kann, muss man das nicht vor dem Hintergrund der veränderten Situation auch nochmal hinterfragen, was da als Vereinbarung drinsteht. Also insbesondere in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sind doch ein paar Punkte gekommen, bei denen man kritisch sein kann. Und so weiter. Aber die Kritik werden wir jetzt gleich mit Sicherheit bekommen, wenn Justus loslegt.
Ja, aber Lars, im Großen und Ganzen stimme ich dir zu. Ich finde, so schlecht hat die Bundesregierung das gar nicht gemacht. Man kann im Detail sicherlich viel kritisieren, da bin ich bei dir. Aber letztendlich waren das doch Schocks, mit denen man nicht gerechnet hat. Man hat irgendwie gedacht, da liegt ein Konflikt in der Ukraine, in der Luft, in Taiwan auch möglicherweise. Man wusste, dass Inflation ein Problem werden kann. Aber natürlich, dass jetzt alles zusammengekommen ist, war doch ein bisschen überraschend, dass es so schnell kommen würde. Ich glaube, als der Koalitionsvertrag geschlossen wurde, hat man das nicht sozusagen so sehr vor Augen gehabt. Und von daher denke ich, das Wirtschaftsministerium, auf das ich mich jetzt so ein bisschen konzentriere, hat das gar nicht so schlecht gemacht, tatsächlich die Krise zu bewältigen, die Gasspeicher voll zu machen. Natürlich, die Dinge mit der Gasumlage hätte man sich sparen können. Die Strom- und Gaspreisbremsen hätte man besser ausgestalten können. Aber letztendlich würde ich jetzt nicht den Stab brechen wollen über der Regierung und sagen, oh Gott, die haben alles falsch gemacht. Eine andere Regierung hätte uns viel mehr geholfen.
Ja, man muss sich ja auch die Alternativen überlegen. Also diese Ampelkoalition ist ja nicht zuletzt deswegen relativ schnell zustande gekommen, weil sich unmittelbar nach der Bundestagswahl vor einem Jahr abzeichnet, dass die Union so zerstritten ist, dass sie nicht in der Lage ist, in eine Koalition, in Koalitionsverhandlungen einzutreten. Also ich sehe jetzt nicht so richtig, was die Alternative gewesen wäre. Und wenn man dann einfach nur die normale Arithmetik nach einer Bundestagswahl anschaut, nach der Bundestagswahl vom letzten Jahr, dann wäre ja die Alternative gewesen, eine Jamaika-Koalition zu haben. Und bei all den Punkten, die uns dieses Jahr als ordnungspolitischer Schweinkram untergekommen sind, so wie wir das ja diskutieren aus der alten Schule, die Justus und ich in Saarbrücken durchlaufen haben, also das wäre unter den Unionsparteien nicht anders gewesen. Das ist mir schon ziemlich klar. Ja? Also von daher, ich sehe jetzt nicht, dass es unter einer anderen Konstellation besser gelaufen wäre. Nur eine Bemerkung zu Justus Ausflug zur Inflation. Das hat 2021 schon angefangen. Da war noch nicht richtig vom Ukraine-Krieg die Rede. Ja? Also es hat schon einfach auch damit zu tun, wie wir auf Corona reagiert haben und dass die Hilfen insgesamt viel zu üppig ausgefallen sind. Wir sehen das an vielen Indikatoren. Sie sind zu lange gelaufen und sie waren zu üppig. Also ich bin froh, dass ich mich, obwohl mir das damals nicht so gefallen hat, so vorgeführt zu werden, aber dass ich mich in der Diskussion im Herbst 2020, September, Oktober, November, Dezember, diese 4 Monate mit November-Dezember-Hilfen einerseits, Verlängerung des erleichterten Zugangs zum Arbeitslosengeld andererseits, weitere Hilfen für das Jahr 2021. Also ich habe eigentlich darauf gedrängt, damals noch als Vorsitzender des Sachverständigenrates, das nicht so üppig auszugestalten. Und das Problem, das wir da einfach haben, ist, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu hoch gehalten worden ist und das Angebot nicht nachkam. Das hat die Inflation getrieben weltweit, in den USA noch stärker als bei uns. Und so haben wir auch ein gutes Stück an Inflation importiert über die amerikanische Finanzpolitik und Geldpolitik. Aber im Grunde haben wir die gleichen Fehler auch gemacht. Und vor dem Hintergrund lasse ich das nicht so richtig gelten, dass das eine putinsche Inflation ist. Das legt es ja nahe, wenn man dieses Jahr sagt, die Energiepreise haben die Inflation getrieben. Ja, das macht den größten Bestandteil aus. Aber natürlich, die werden international gehandelt. Ja, da spielt natürlich auch die Überhitzung in den USA eine Rolle.
Das stimmt. Gleichwohl ist es natürlich so, dass es, als die Regierung sich gebildet hat letztes Jahr, das nicht so sehr im Fokus stand. die Energiepreiserhöhungen waren eben noch nicht da zu dem Zeitpunkt im letzten Jahr, wie wir, jedenfalls nicht in dem Ausmaß, wie wir sie heute sehen. Und die Corona-Hilfen, das war natürlich kein allein deutsches Thema. Also die Inflation besonders sozusagen ist ja im Euroraum überall zu spüren. Und selbst wenn wir jetzt die Corona-Hilfen eher beendet hätten, glaube ich nicht, dass das an der Inflation so ganz viel geändert hätte, weil die ja nicht nur in Deutschland stattfindet, die Inflation.
Ja, ja, absolut. Aber ein bisschen niedriger wären wir ausgefallen. Ja, es hatte immer auch mit den Strukturen der Volkswirtschaften zu tun. Wenn man sich jetzt so die Varianz anschaut, Frankreich mit 7% Inflation, die baltischen Staaten mit über 20% Inflation. Klar, da spielt auch die Struktur und die Abhängigkeit von den unterschiedlichen Energiekomponenten, Energiequellen eine Rolle. Aber ja, ich glaube, wir hätten schon auch was ändern können daran. Aber gut.
Aber wenn Sie von zu üppigen Corona-Hilfen sprechen, haben wir jetzt nicht das nächste Problem? Fallen vor dem Hintergrund der Energiepreise die Hilfen nicht auch wieder viel zu üppig aus?
Ja, also es ist natürlich jetzt auch so, dass man sich fragen wird, kommt damit mit diesen Hilfen, die die Gasrechnungs- und Stromrechnungsbremse bereithalten, ich rede da lieber mittlerweile von Rechnungsbremsen als von Preisbremsen, dass die so üppig ausgestaltet sind, wird es dadurch vielleicht einen zusätzlichen Fiskalimpuls geben, der die Inflation hochhält. Das ist ja eine der Diskussionen, die wir zu führen haben. In der Vorschau ist das so. Das heißt, aller Voraussicht nach wird das Defizit dieses Jahr, also das Finanzierungsdefizit in Prozent des Bruttoinlandsprodukts, etwas niedriger ausfallen, als das Finanzierungsdefizit nächstes Jahr ausfallen wird. Wenn das sich tatsächlich so einstellt, dann liefern wir im Vergleich zum jetzt laufenden Jahr einen zusätzlichen Fiskalimpuls. Aber darin ist auch enthalten die Vorstellung, dass das Sondervermögen, Wirtschaftsstabilisierungsfonds für Gasrechnungs- und Stromrechnungsbremse und die zusätzlichen Maßnahmen auch voll ausgeschöpft wird. Wenn es nicht voll ausgeschöpft wird, dann sinkt eben auch dieser Fiskalimpuls und wir werden dann auch im nächsten Jahr nochmal genauer sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also der Sachverständigenrat geht davon aus, dass das strukturelle Defizit dieses und kommendes Jahr gleich bleibt. Ja. Und von daher kann man auch Hoffnung haben, dass das nicht so schlimm wird und nicht zu üppig in diesem Sinne ist. Also nicht zu üppig in dem Sinne, dass es mehr Inflationsdruck dadurch gibt.
Ja, es gefällt mir gut, Lars, dass du von Rechnungsbremse gesprochen hast und nicht von Preisbremse. Ich habe mir das in den vergangenen Tagen nochmal intensiver tatsächlich angeguckt. Selbst auf den Seiten des Bundeswirtschaftsministeriums ist das ja falsch dargestellt, was die Strompreisbremse eigentlich ist. Das ist natürlich schon bemerkenswert, weil auch dort steht, dass der Strompreis zu 80% des Vorjahresbedarfs subventioniert wird. Und das stimmt ja gar nicht. Jeder bekommt ja eine Lump Sum Payment, würde man Englisch sagen, also eine Pauschale, eine gesicherte Rückerstattung letztendlich, unabhängig davon, wie viel er aktuell verbraucht. Und von daher, ob er jetzt 80% des Vorjahres wieder verbraucht oder nur 70% oder 90%, ist eigentlich für die Rückerstattung, die er bekommt, völlig egal. Die Rückerstattung, die er vom Staat bekommt, also vom Finanzminister oder vom Wirtschaftsminister. Von daher stimmt es, jeder bekommt einen Abschlag sozusagen oder eine Rückerstattung von seiner Rechnung. Aber letztendlich muss jeder den vollen Energiepreis zahlen, den er vereinbart hat. Und da sind auch ein paar Fehlanreize gesetzt worden.
Aber gegeben das, was ich in diesen Diskussionen gesehen habe in den vergangenen Monaten, bin ich am Ende nicht unzufrieden mit dem Ergebnis. Es hätte schlimmer kommen können, sagen wir es mal so.
Das ist wahrscheinlich immer richtig, dass es schlimmer kommen kann. Aber was mir doch ein bisschen Sorge macht, ist, dass selbst die Regierung das nicht vernünftig kommuniziert. Also kommuniziert wird momentan tatsächlich, wenn man 20% einspart gegenüber dem Vorjahr, man einen geringeren Preis zu zahlen hat für die 80%, die man verbraucht. Und das stimmt ja gar nicht. Selbst für die 80% zahlt man den höheren Preis, weil die Erstattung, die man bekommt, eben eine Pauschale ist. Da haben wir einen Mechanismus jetzt etabliert, der, glaube ich, schon problematisch ist, weil man sagt, bei der Strompreisbremse etwa, wer einen Strompreis vereinbart hat, der über 40 Cent die Kilowattstunde liegt, also meinetwegen bei 50 Cent oder 60 Cent oder sogar bei einem Euro, der bekommt von dem, was er letztes Jahr verbraucht hat, von dieser Strommenge 80% sozusagen für 40 Cent gedanklich sozusagen zum Konsum. Das heißt also, wenn ich jetzt 50 Cent vereinbart habe, dann bekomme ich 10 Cent mal die Stromverbrauchsmenge meines letzten Jahres mal 80% tatsächlich. Also eine Formel, die erstmal nicht sozusagen für jeden wahrscheinlich sofort intuitiv völlig klar ist. Und von daher wäre es vielleicht besser gewesen, man hätte gleich jedem gesagt, passt mal auf, ihr kriegt eine Fixsumme. Und dann zahlt ihr den ganz normalen Strompreis weiter und spart so viel ein, wie ihr könnt.
Ja, aber auf der anderen Seite spielen da ja auch politökonomische Gesichtspunkte rein. Wenn du jetzt sagst, in die Bevölkerung hinein, vor allen Dingen auch in Richtung der Unternehmen, die sich ja vor allen Dingen bei der Stromrechnungsbremse engagiert haben und da die größten Probleme sehen, ihr seid voll dem Marktpreis ausgesetzt, dann hätten wir vor Weihnachten noch ein bisschen mehr Diskussion. Jetzt sind alle erst einmal besänftigt und dann wird man noch sehen, was im nächsten Jahr passiert. Manchmal ist es ganz gut, nicht immer alles so ganz klar zu kommunizieren. Ja, weil letztlich bleiben ja dann trotzdem die Anreize, Energie zu sparen, die bleiben intakt, egal wie man jetzt kommuniziert.
Wenn die Leute das verstehen.
Ja, das glaube ich schon, dass sie das verstehen. Sie werden ja die Preise sehen. Ja, da ändert sich zunächst mal nichts, ja. Und dann gibt es natürlich auch in den Unternehmen die Abteilungen, die sich das genauer anschauen. Da muss ja auch sehr viel an Energieersparnis herkommen. Einfach auch, weil die privaten Haushalte weniger Möglichkeiten haben, Energie einzusparen, als es die Unternehmen haben. Und wir haben ja jetzt zuletzt auch gesehen in den Sommermonaten, dass die Wirtschaft, auch gerade die energieintensive Wirtschaft bei Gas, zu kräftigen Einsparungen gekommen ist, ohne in großem Stil Produktion einstellen zu müssen. Also es gibt dann schon auch Möglichkeiten, Einsparmöglichkeiten, die genutzt werden können. Und die Unternehmen reagieren hier deutlich elastischer, als es die Haushalte sein werden. Also von daher bin ich zuversichtlich, dass das Kommunikationsproblem nicht so schlimm ist.
Ich bin skeptisch. Also ich glaube, die Unternehmen, die werden das schnell verstehen, was da passiert. Bei den Privathaushalten, muss ich sagen, bin ich deutlich skeptischer, dass die genau das so schnell mitbekommen. Vor allen Dingen, die Rechnungen kommen ja auch immer mit Verzug etc., bis sie realisiert haben, wie das Ganze tatsächlich funktioniert, auch angesichts der Kommunikation, muss ich sagen, da bin ich mir nicht sicher, ob das so gut gelingen wird. Und wir haben natürlich jetzt einen Mechanismus etabliert, der für die Stadtwerke und die Stromversorger und Energieversorger sag mal, sehr angenehm ist in gewisser Weise. Wenn die ihren Strompreis auf 50 Cent, meinetwegen, die Kilowattstunde erhöhen, dann bekommen sie vom Staat 10 Cent mal 80% des Vorjahresverbrauchs erstattet. Wenn sie den auf 60 Cent erhöhen, dann bekommen sie 20 Cent erstattet. Wenn sie den auf 70 Cent erhöhen, bekommen sie 30 Cent erstattet. Das heißt, die haben da fast so eine Art Geldpumpe angeschmissen. Je höher ich den Preis setze, desto mehr erstattet mir der Staat für 80%. Ob die Verbraucher das so schnell merken, was da passiert, werden wir sehen sozusagen. Aber ich habe den Eindruck, viele Stadtwerke und Stromversorger freuen sich richtig auf die Stromrechnungspreisbremse, weil sie letztendlich die Preise erhöhen können. Die Verbraucher wird es nicht stören, weil sie es in großen Teilen erstattet bekommen. Vielleicht kriegen sie sogar noch die Grundgebühr gesenkt im Gegenzug. Und wir, die Steuerzahler, bezahlen das Ganze. Deswegen sozusagen, ja, ist das Bundeskartellamt schon auch auf dem Plan, tatsächlich, um zu gucken, ob das nicht irgendwie ein missbräuchliches Verhalten ist.
Ja, aber das ist doch schon mal super, ja. Justus, jetzt haben wir gleich das Bundeskartellamt wieder dabei und dann schaut es sich die Stadtwerke an, die Diskussionen gehen weiter. Hinsichtlich der Kommunikation, man weiß ja nie, wie begrenzte Rationalität wirkt, ja. Weil auf der anderen Seite kommt ja bei den privaten Haushalten an, einfach nur die Botschaft, wir müssen jetzt Energie sparen. Ja? Dann wird weniger geheizt, es wird weniger Strom verbraucht. Ob das dann im Hinblick auf die Stromrechnungs- und Gasrechnungsbremse in allen Details und den Einsparungen, die man dann vornimmt, auch richtig ankommt, ist eine andere Frage. Aber das entscheidende Signal muss doch sein, dass jetzt das Energiesparen dringend angezeigt ist.
Ja, ich glaube, man hätte es noch besser machen können, tatsächlich, wenn man sagt, pass auf, ihr bekommt eine Pauschale, die bekommt jeder, aber ihr zahlt für jede Kilowattstunde den vollen Strompreis und deswegen lohnt es sich von Anfang an, von der ersten Kilowattstunde an zu sparen, So hat man ein bisschen suggeriert, die ersten 80%, die bekommt ihr ja verbilligt. Da müsst ihr zumindest nicht wegen eures Portemonnaies unbedingt zu sparen, wegen der gesamtwirtschaftlichen und geostrategischen Lage vielleicht schon. Aber der Griff ins Portemonnaie sozusagen, der wird nicht so richtig klar für die Verbraucher, glaube ich.
Aber wenn wir jetzt mal alles zusammennehmen, die vergangenen 12 Monate, welches Gesamtfazit würden Sie denn ziehen? SPD-Chef Lars Klingbeil hat der eigenen Regierung für ihr Erstjahreszeugnis die Note 3+ gegeben, also ein befriedigend mit Tendenz zur 2. Welche Note bekommt die Regierung denn von Ihnen?
Ich verteile nie Noten für eine Bundesregierung. Ich bin schon so oft gefragt worden, auch bei den verschiedenen Kabinetten Merkel. Es sind immer Dinge, die man gut oder relativ gut finden kann und andere, die nicht so gut sind. Und da bin ich halt zurückhaltend.
Also vergeben Sie wirklich nur als Uniprof Noten, Herr Feld?
Außerhalb der Uni gibt es keine Noten von mir, ganz genau.
Naja, ich meine, es ist ja auch immer eine Frage, was ist eine 3+? Ja, also in Jura ist das ein Prädikatsexamen.
Ja, genau.
Wenn jetzt jemand...
Und Lars Klingbeil ist ja nicht Jurist.
Das kann sein. Und wenn jemand jetzt in Pädagogik ein 3+ hat, dann würde ich sagen, das wäre in Ökonomie eine satte 5. Ja, also von daher weiß ich gar nicht, was eine 3+ genau ist. Das kann sehr gut und das kann sehr schlecht sein. Also von daher würde ich sagen, 3+ passt schon. Ich weiß nur nicht, für welches Studienfach.
Ich habe spaßeshalber mal geschaut, Lars Klingbeil hat ein Studium der Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte in Hannover absolviert.
Okay.
Jura ist hier nicht aufgeführt.
Politologe. Gut, da ist 3+ nicht so doll.
Nee, genau. Also bei Jura ist es ein Prädikatsexamen. Politikwissenschaft eher weniger. Also von daher, ja, würde ich sagen, 3+ passt.
Wir bleiben mal bei den Zahlen und schauen auf die Inflation. Zuletzt haben wir in Deutschland einen leichten Rückgang gesehen und die Optimisten sehen hier schon einen Peak. Aber Herr Feld, ich höre Sie schon schwer atmen.
Naja, der Peak, wegen mir ist es der Peak, aber wenn sich die Inflation dann nur ganz, ganz langsam reduziert und im kommenden Jahr erwarten ja fast alle, dass es wegen der sogenannten Basiseffekte niedriger ausfällt, aber dann immer noch in der großen Breite der Güter und Dienstleistungen die Preissteigerungen stark genug sind, um die Inflationsrate gegen 8% tendieren zu lassen. Das ist ja jetzt keine beruhigende Entwicklung. Ja? Basiseffekte heißt ja, wenn wir das im nächsten Jahr anschauen, die Energiepreise sind dieses Frühjahr massiv nach oben, also wird nächstes Frühjahr nicht mit einer ähnlichen Preissteigerung zu rechnen sein und das dämpft die Inflationsentwicklung ein Stück weit. Aber die Energiepreise spielen dann sowieso eine geringere Rolle. Was man halt jetzt sieht, ist, dass in der Kerninflation keine Entwarnung da ist. Also man sieht ganz klar in der Breite der Güter und Dienstleistungen, dass es weiter nach oben geht, für Deutschland wie für den Euroraum. Und deswegen eigentlich auch keine Entwarnung für die Geldpolitik da ist. Die EZB muss weiterhin mit Zinserhöhungen agieren, auch wenn es den ein oder anderen Vertreter der Bankenwelt gibt, die dann schon sagen, das ist zu schnell und wir haben Schwierigkeiten damit und Sorgen haben, dass es zu einer Finanzkrise kommt. Da sind wir meines Erachtens noch weit davon entfernt und letztlich wird die EZB in den nächsten Zinsschritten schon auch nochmal dezidiert dagegenhalten müssen. Also ich würde es ungünstig finden, wenn sie jetzt schon beim nächsten Zinsentscheid das Signal senden würde, dass man etwas beruhigter wäre. Also mir wäre erneut ein Zinsschritt von 75 Basispunkten, also 0,75%, erscheint mir richtig. Also ich denke, das sollte in diese Richtung gehen. Wenn Sie sich das so anhören, der baden-württembergische Sparkassenpräsident hat zum Beispiel gesagt, es geht alles viel zu schnell. Wenn man mit den Sparkassen redet, mit den Genossenschaftsbanken redet, dann kommt genau das, was wir schon vor 5 Jahren im Sachverständigenrat gesagt haben. Diese Geldpolitik sorgt dafür, dass Banken, die stark in der Fristentransformation sind, bei Zinserhöhungen Schwierigkeiten bekommen. Und wenn die schneller kommen, ist es umso schwieriger. Und dann halten ja Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Staatsanleihen. Bei höheren Zinsen müssen sie, weil mit höheren Zinsen niedrigere Kurse einhergehen, Wertberichtigungen vornehmen und Abschreibungen machen. Und damit kommen sie gegebenenfalls sogar in die Verlustzone. Also das ist genau die Problematik, vor der wir da jetzt stehen. Aber letztlich müssen das die Banken aushalten können.
Ja, also ich bin bei dir, Lars. Ich denke auch, also das wäre jetzt zu früh, Entwarnung zu geben. Die Inflation wird uns noch länger beschäftigen und nicht so schnell verschwinden, wie sie für manche vielleicht gekommen sein mag. Und von daher wird auch die EZB weiter handeln müssen. Ob sie jetzt nochmal 0,75 oder 0,5 draufhaut, können wir wahrscheinlich nochmal diskutieren. Aber letztendlich wird es einen weiteren Zinsschritt geben müssen, wenn wir die Inflation einbremsen wollen.
Wobei das ja durchaus einen Unterschied machen würde, ob 0,5 oder 0,75%, allein schon aus psychologischer Sicht, oder Herr Feld?
Also ich finde schon, dass es ein gewaltiger Unterschied ist. Wenn sie weiter mit 0,75% nach oben geht, signalisiert sie, dass sie stark und dezidiert dagegenhalten wird. Wenn sie mit 0,5 kommt, dann wird auf den Märkten schon darüber diskutiert werden, ob das jetzt das Ende dieser Restriktionswirkung ist oder der Beginn vom Ende der Restriktionswirkung. Wir werden dann in ähnlichen Diskussionen landen wie die USA in den 70er Jahren. Also man muss schon klar signalisieren, solange wir keinen dezidierten Rückgang der Inflationsrate Richtung 2% haben, muss die Notenbankpolitik restriktiver werden. Ja, wir sind noch weit weg von einem positiven Realzins und von daher hat die Notenbank die Aufgabe, hier ganz eindeutig dagegen zu halten.
Na, schauen wir mal, wie eindeutig es letztlich wird. Am 15. Dezember, kurz vor unserer nächsten Ausgabe, steht der nächste EZB-Entscheid an. Nehmen wir uns dann natürlich hier vor. Bevor Sie gleich freien Lauf in der Nachspielzeit haben, noch ein kurzer Abstecher zum ZDF und der Böhmermann-Sendung Magazin Royal. Herr Feld, Sie waren da Teil eines viel diskutierten Satire-Späßchens mit der Nachahmung eines Fahndungsplakats der RAF. Statt Terroristen waren FDP-Politiker und deren Unterstützer abgebildet, so auch Sie. Nur im Gegensatz zur Twitter-Gemeinschaft haben Sie sich nicht groß dazu geäußert. Aber fanden Sie es nicht auch völlig daneben und unpassend?
Also ich habe schon, als ich das gesehen habe, zunächst gedacht, was soll das denn jetzt? Und fand es relativ unpassend. Aber ich bin insgesamt ruhig geblieben, habe dazu nichts gesagt und nichts kommentiert. Einfach, weil man ja dann abwarten muss, was da passiert. Mir ist ja die Arithmetik auch klar. Da kommt irgendetwas, was skandalträchtig erscheint über Twitter. Und anschließend kommt die Sendung und dann wundert man sich, warum die Aufregung überhaupt den ganzen Tag stattgefunden hat. Und so war das hier auch. Also wenn man sich dann Böhmermann am Abend angeschaut hat, dann blieb eigentlich nichts mehr von dieser Aufregung übrig. Ja. Je mehr Nachrichten ich auf Twitter verfolgt habe, die das kommentierten und sich fürchterlich aufregten, umso froher war ich, den Mund gehalten zu haben, sozusagen, ja, oder den Finger stillgehalten zu haben. Ich finde trotzdem, dass ja letztlich das Anliegen, das er damit verfolgt hat, nämlich diesen Vergleich, der von Herrn Dobrindt stammt, von Klima-RAF hat Dobrindt geredet, diesen Vergleich ins Lächerliche zu ziehen, warum er dann die FDP und ihr Umfeld versucht, da heranzuziehen oder irgendwelche Leute, die er dann dort einordnet, also unter anderem auch das Pferd Tosca, warum er die da mit reinnimmt, das ist nicht so richtig verständlich. Eigentlich hätte er bei der CDU-CSU ansetzen müssen und vielleicht noch die Cessna von Herrn Merz abbilden oder so. Aber das ist für mich jetzt nicht so richtig nachvollziehbar. Also eine gute Satire hätte eigentlich auf der anderen Seite angesetzt und jetzt nicht bei der FDP, die hat da überhaupt keine Rolle gespielt.
Ich kann bestätigen, dass Lars sehr ruhig geblieben ist, weil wir an dem ganzen Tag zusammengesessen haben. Ich fand es ein bisschen schade. Ich habe Lars verschiedene Angebote gemacht, wie wir uns die 100.000 D-Mark teilen könnten, wenn ich ihn melde. Und er ist nicht drauf eingegangen, leider Gottes. Sodass wir jetzt nicht diese D-Mark-Bestände aus dem ARD und ZDF irgendwie uns aneignen haben können. Dass sie noch in D-Mark rechnen, das wundert mich bei ARD und ZDF eigentlich auch weniger, muss ich sagen, weil die ja sowieso ein bisschen der Zeit hinterherlaufen. Also von daher fand ich, war der Teil der Satire eigentlich ganz gut gelungen.
Ja, ich bin auf die Angebote nicht eingegangen, einfach weil ich auch dachte, das kann gar nicht sein, dass die noch D-Mark in diesem Umfang zur Verfügung haben. Aber vielleicht, Justus, hast du recht, dass das tatsächlich noch in den Beständen der ARD und des ZDF irgendwo in den Kellern rumliegt als Bargeld. Und dann wären wir irgendwie nach Düsseldorf und nach Freiburg gegangen und hätten das eintauschen können bei den Bundesbankdienststellen.
Leider kein schlechter Scherz ist das, was wir in Katar bei der WM erlebt haben, mit dem Höhepunkt des Ausscheidens der Fußballnationalmannschaft in der Vorrunde. Erst an uns selbst gescheitert und dann hat uns auch Spanien letztlich nicht mehr gerettet, obwohl das ja nun insgesamt wirklich keine Todesgruppe war. Das ist doch schon irgendwie traurig.
Also ich hätte es besser gefunden, wenn Deutschland in der zweiten Hälfte die Zeichen der Zeit erkannt hätte, gemerkt hätte, dass Spanien nicht mehr mitspielen will und dann einfach das Spiel verloren gegeben hätte gegen Costa Rica. Dann wären die Spanier mit uns raus und dann hätten sie wenigstens gesehen, wie das so ist, wenn man nur mit dem zweiten Anzug antritt.
Aber dann hätten wir uns vorher noch die One Love Armbinder anlegen müssen.
Absolut, damit wir noch in weitere diplomatische Verwicklungen mit Katar kommen. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich finde schon, dass wir ein bisschen gelassener sein müssen hinsichtlich der Performance der Nationalmannschaft bei dieser WM. Ich habe die Spiele gesehen, beziehungsweise nochmal nachgeholt und nachgeschaut in der Mediathek und fand eigentlich, dass Deutschland gegen Japan bis auf diese 20 Minuten zwischendrin nicht schlecht gespielt hat, einfach seine Chancen nicht verwertet hat. Gegen Spanien ist es am Ende ähnlich gewesen. Wir waren, würde ich schon sagen, leicht in der Führungsrolle während des Spiels und hatten auch am Ende nochmal Chancen, das Spiel zu gewinnen. Und dass sich die Mannschaft nach dem Schock der 2:1 Führung Japans zunächst nochmal zwei Tore einfängt, selber in Rückstand gerät und das dann umdreht in ein 4:2. Also sozusagen das, was man realistischerweise erreichen konnte, mit zwei Tore Abstand zu gewinnen, das auch zu realisieren, das fand ich eine gute Leistung. Und sie hatten auch da deutlich mehr Chancen, noch mehr Tore zu schießen. Also haben das alles ziemlich gut herausgespielt. Deswegen finde ich, jetzt muss man nicht den Stab über die deutsche Nationalmannschaft brechen, sondern einfach weiterarbeiten, um bei der Euro im eigenen Land in 2 Jahren besser dazustehen, als wir das zuvor waren. Und da haben wir aber auf der anderen Seite auch ein Spielerpotenzial von jüngeren Spielern, die danach kommen können. Manche wie Jamal Musiala werden reifer werden, weniger verspielt und noch zielführender spielen können. Also ich bin jetzt nicht so pessimistisch und ich würde an der Stelle auch keine Trainerdiskussion anfangen. Was ich, und da muss ich jetzt ja noch eine Vorlage für Justus liefern, schon anmerken muss, ist, mir ist aufgefallen, vielleicht bin ich aber zu sehr auf die deutsche Presse konzentriert in dieser Frage. Die einzigen, die so scharf moralisierend über die WM in Katar diskutiert haben, waren die Deutschen. Ja, es waren nicht die Schweizer, es waren nicht die Österreicher, die sonst auch zu sowas neigen. Die Franzosen schon gar nicht. Die Südamerikaner haben nur gefeiert. Man hat kaum was erlebt. Australien hat auf den Straßen gefeiert. Nicht mal die Skandinavier haben moralisiert. Also, wenn man das so angucke, am schlimmsten waren die Deutschen und dass das zu einer negativen Stimmung bei der Nationalmannschaft führt, darüber muss man sich nicht wundern. Also ein bisschen sind wir selber dran schuld und sollten uns an der Nase greifen.
Also das ist jetzt eine faule Ausrede, würde ich sagen. Wer mit Kritik nicht umgehen kann, würde ich sagen, ja, der sollte vielleicht nicht in der Nationalmannschaft spielen. Dass Deutschland jetzt ausgeschieden ist, ich finde es auch nicht so tragisch, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Als St. Pauli-Fan kennt man ja das Sprichwort, mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Und so sozusagen hat sich aus die deutsche Nationalmannschaft das jetzt zu eigen gemacht. Ich hatte eigentlich fast gedacht, zum Ende des Spiels irgendwie fand ich es ein bisschen schade, dass Deutschland hier noch verloren hat. Dann wäre Costa Rica noch eine Runde weitergekommen und die Spanier auch ausgeschieden. Und ich muss sagen, ich hätte es den Costa Ricanern gegönnt, eine Runde weiterzugehen nach diesem desaströsen Auftakt, den sie da hingelegt haben mit 0:7, haben die doch dann noch eine tolle WM gespielt in den nächsten beiden Spielen. Ich finde auch, die deutsche Mannschaft hat gar nicht so schlecht gespielt. Sie haben halt keine Tore geschossen. Das ist ein Problem beim Fußball. Eigentlich alles richtig gemacht, nur das, was wirklich wichtig ist, haben sie halt nicht gemacht. Das Tore schießen, das ist vielleicht auch so ein bisschen so charakteristisch für andere Teile der deutschen Politik. Man macht alles so ganz gut, nur das, was zählt, das macht man nicht. Vielleicht können wir daraus was lernen.
Ja, aber Justus, ich meine, guck dir 1974 an, da haben wir das erste Spiel gegen Chile knapp mit 1:0 gewonnen, das zweite Spiel gegen Australien deutlicher mit 3:0, glaube ich, oder so. Und dann gegen die DDR damals verloren, sind gerade so knapp weitergekommen. Also von daher war die Performance jetzt auch nicht viel schlechter und wir haben sogar mehr Tore geschossen. Ja, wir haben halt unsere vielen Chancen nicht verwertet. Und zur Ausrede, also ich kann da nur Granit Xhaka zitieren, der sagte, jetzt reicht's einmal mit der Moralisiererei. Jetzt wollen wir Fußball spielen und müssen sehen, dass wir in die nächste Runde kommen. Also hört jetzt einfach mal auf, da rumzumaulen. Und der kennt natürlich schon auch die Situation in Deutschland noch ein bisschen besser. Also selbst die Schweizer reagieren da nochmal anders. Und von daher, ja, ist keine faule Ausrede. Natürlich muss man als Profi sowas abschütteln können. Aber man muss sich auch nicht wundern, wenn am Ende die Mannschaft dann doch bereit ist, die Hauptrunde zu boykottieren.
Ja, ich meine, es war ja so, die Argentinier haben ja auch einen desaströsen Start hingelegt und haben dann immer die nächsten beiden Spiele gewonnen. Mit einem einzigen Sieg ist es dann vielleicht auch zu wenig.
Ja, das ist zu wenig, ganz eindeutig. Wenn du sagst, so als St. Pauli-Fan hat man da sowieso eine gelassenere Haltung. Ich bin ja Mitglied des FC Bayern und es gibt eine interessante Studie von Medizinern, die in München an der Uni, ich weiß nicht, ob LMU oder TU, zustande gekommen ist, die zeigt, dass eine höhere Rate an Herzinfarkten bei Weltmeisterschaften rauskommt, insbesondere wenn man dann auch mal verliert. Ich glaube, das hat mit einer Selektionsverzerrung zu tun, dass diese Studie mit einer Stichprobe arbeitet, die vor allen Dingen aus Bayern gezogen worden ist, denn die Bayern sind es natürlich nicht gewohnt zu verlieren und der Rest der Republik ist da schon viel gelassener. Also ich glaube, das Ausscheiden aus der Vorrunde oder in der Vorrunde wird dann im Rest der Republik auch etwas gelassener gesehen werden, als es in Bayern gesehen wird.
Klar, wenn man erfolgsverwöhnt ist, dann sozusagen ist so ein Verlust immer besonders schmerzhaft. Wenn Erfolg sowieso eine Ausnahme ist, dann nimmt man das gelassener.
Ich habe ja noch damit gerechnet, dass die Bayern-Achse, die so stark repräsentiert ist in dieser Nationalmannschaft, bei dieser Elf, das noch ein bisschen stärker reißen würde. Und deswegen muss man natürlich als Mitglied des FC Bayern nochmal besonders traurig sein. Und wir werden auch negative Auswirkungen haben. Jemand wie Joshua Kimmich, der ist immer auch emotional stark engagiert. Der wird jetzt erst einmal, wie er das selber gesagt hat, in ein Loch fallen. Das ist natürlich im Hinblick auf die Aussichten des Abschneidens der Bayern im kommenden Jahr nicht so günstig. Also jetzt hoffen wir, dass er sich über Weihnachten nochmal festigt.
Ja, ich meine, es gibt noch zwei Dinge. Zum Ersten, bei der nächsten WM sollen 48 Mannschaften teilnehmen. Da wird es fast unmöglich sein, sich nicht zu qualifizieren. Also von daher bin ich ganz optimistisch, dass wir das beim nächsten Mal überstehen. Und dann bin ich als St. Pauli-Fan natürlich total gelassen, weil der einzige St. Pauli-Spieler, der bei der WM dabei ist, der ist weiter noch bei der WM im Achtelfinale, nämlich Australien. Diese Fußballmacht hat es natürlich geschafft, ins Achtelfinale einzuziehen.
Ja, ich habe ja immer noch viele Sympathien für den SC Freiburg und insofern habe ich gestern Doans Tor gegen Spanien auch feiern können, der das 2:1 geschossen hat. Ein SC-Spieler, der bei Japan in der japanischen Nationalmannschaft spielt. Also
ja, wir Fortuna haben Düsseldorf ist übrigens auch vertreten.
Absolut.
Also von daher würde ich sagen, die Zweitligisten, die schlagen sich relativ gut.
Ja. Das lassen wir so stehen und den Ball auch für heute zumindest hier ins Auslaufen. Vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Danke auch Ihnen beiden. Wir hören uns in der Woche direkt vor Weihnachten nochmal wieder in diesem Jahr. Bis dahin, lassen Sie sich's alle gut gehen.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, wir verabschieden uns heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag, eine schöne Woche und freuen uns auf die nächste Diskussion kurz vor Weihnachten mit einem Zinsentscheid der EZB und vielleicht dem einen oder anderen, was wirtschaftspolitisch noch interessant ist.
Einen schönen Sonntag, eine erfolgreiche Woche und bis in 14 Tagen dann wieder auf dieser Welle.
Feld und Haukapp, das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp, ein Pioneer Original.